So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Europa-Podcast. Wir haben mal wieder eine Folge und heute habe ich eine Einladung von der EU-Beauftragten des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg bekommen und freue mich ganz herzlich, hier heute im Büro von Carlotta Duggen zu sitzen. Herzlich willkommen, Carlotta, in unserem Europa-Podcast.
Schön, dass du hier bist.
Ich stelle dich mal einmal ganz kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Carlotta Duggen ist die EU-Beauftragte des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg und bringt eine Fülle akademischer wie praktischer Erfahrung im Bereich Europapolitik, internationale Beziehungen und politischer Kommunikation mit. Nach einem Bachelorstudium der International Studies mit regionalem Schwerpunkt Europa an der Universität Leiden vertiefte sie ihre Kenntnisse im Masterstudiengang Internationale Beziehungen an der Humboldt-Universität Berlin, ein Semester in Frankreich an der Sciences Po Paris. Im Fachbereich European Studies rundet ihr akademisches Profil ab. Beruflich war sie unter anderem in der europäischen Öffentlichkeitsarbeit aktiv, wie zum Beispiel der Europäischen Bewegung Deutschland oder dem Jacques Delors Centre der Hertie School. Aktuell setzt sie sich auf Bezirksebene für die lokale Verankerung europäischer Themen ein, mit Fokus auf Partizipation, Vielfalt und kommunale Integration europäischer Perspektiven. Noch einmal herzlich willkommen in der Folge Europa-Podcast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier heute treffen können, hier bei dir im Büro im schönen Friedrichshain-Kreuzberg. Und meine erste Frage ist immer, wenn ich Leute hier im Podcast habe, was bedeutet für dich Europa?
Das ist eine schöne Frage für einen Einstieg. Also ich glaube, ich sage jetzt ganz stumpf einmal das Motto der EU, weil es das für mich auf eine Art auch widerspiegelt, aber ergänzt es natürlich auch mit persönlichen Eindrücken, also in Vielfalt geeint. Ist für mich schon auch das, was Europa lebendig macht, was Europa ausmacht, was letztlich auch Europa hier im Bezirk bedeutet. Es ist ein Bezirk, der ist sehr divers, der ist sehr lebendig, der ist von einer sehr spannenden Geschichte geprägt. Und das alles kommt hier ganz europäisch zusammen. Und genau, das ist, glaube ich, auch so viel von dem, was für mich Europa ausmacht, dass man trotz vieler Unterschiedlichkeiten sich in Themen, die uns alle beschäftigen und verbindet, zusammentrifft und versucht, das Beste draus zu machen.
Mhm. Wenn du nochmal so zurückdenkst, so dein Leben, weißt du noch, wann du zum allerersten Mal mit Europa oder europäischen Themen in Berührung gekommen bist?
Ich glaube, das geht tatsächlich auf meine Schulzeit zurück. Also weiterführende Schule war eine Europaschule. Da hatte ich die Gelegenheit, in ganz vielen unterschiedlichen Projekten schon mal so an Europa herangeführt zu werden. Teilweise in Form von Austauschmöglichkeiten. Ich war mit meiner Klasse in einer finnischen Schule und habe kennengelernt, was es bedeutet, wenn Schulen mit vielen Geldern ausgestattet werden. Das war eine Möglichkeit. Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, im Rahmen meiner Schulzeit an Modell-Europa-Parlament teilzunehmen und darüber sogar zum ersten Mal nach Berlin zu fahren. Und ja, das waren, glaube ich, so erste Berührungspunkte, die es mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht haben, mich weiter mit Europapolitik auseinanderzusetzen.
Und hattest du auch schon zu dem Zeitpunkt oder vielleicht später ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselerfahrung, die dein europapolitisches Handeln oder wie du darüber nachdenkst, besonders geprägt haben?
Vielleicht war es tatsächlich das Teilnehmen an Modell-Europaparlament. Für mich war das total neu, sich in politische Prozesse hineinzuversetzen. Ich hatte so einen Grundkurs Politik, den ich sogar ehrlicherweise nach einem Jahr abgewählt habe. Und über dieses Planspiel, was auch damit verknüpft war, mit anderen SchülerInnen in Diskussion zu kommen, was damit verknüpft war, nach Berlin zu fahren und hier in einer super politischen Stadt sich mit diesen super politischen Themen auseinanderzusetzen, hat für mich auf jeden Fall das Interesse geweckt, mich irgendwie so weiter mit Europa auseinanderzusetzen. Mhm.
War dir bereits in jungen Jahren, jetzt klingelt hier einmal das Telefon, das ist live. Erfolgreich weggedrückt. Der Anrufer kann im Juli wissen, woran es lag, dass er heute nicht durchkam. War Europa schon immer dein Betätigungsfeld, wo du gesagt hast, da möchte ich mal später beruflich hin oder wolltest du früher mal was ganz anderes werden oder wolltest du schon immer im beruflichen Umfeld was mit Europa machen?
Ich glaube, das Lustige ist, dass man oft so rückblickend denkt, ah ja, das ergibt total Sinn.
Europa ist so der. Ich habe ja eben deine Biografie vorgelesen, genau, ne? Total europäisch.
Wenn man das jetzt so sich auch nochmal anhört, denkt man sich so, ah ja, das ist einfach so von Anfang an der rote Faden gewesen, der irgendwie sich so ein bisschen durch mein Leben zieht.
Eine vielgefragte Frau.
So, das Telefon wurde nochmal weggedreht. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es, oder ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht mein Plan war. Ich habe ja auch ein Bachelorstudium gemacht, was noch recht generisch war, also mit einem Fokus, einem regionalen Fokus auf Europa, aber es hatte ganz viele thematische Facetten. Also ich hatte Kurse in Philosophie, in Wirtschaft, in kulturellen Studien. Ich habe eigentlich nochmal so ein bisschen so eine verlängerte Schulzeit gehabt, vielleicht auf höherem Niveau, und hatte die Möglichkeit, mich auch so mit sehr vielen Themen auseinanderzusetzen. Das hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Irgendwie ist es dann aber trotzdem so das Thema gewesen, an dem ich dran geblieben bin. Aber ich wusste auf jeden Fall ganz lange nicht, dass es auch beruflich die Richtung ist, die ich einschlagen werde. Das kam dann, glaube ich, so ein bisschen über ein erstes Praktikum, vielleicht auch über mein zweites Praktikum eher, dass ich so dachte, okay, das ist irgendwie spannend. Und manchmal ist das ja so, dann ist man in so eine gewisse Blase reingerutscht und fühlt sich da sehr wohl und bleibt irgendwie dran.
Mhm. Wenn du nochmal so deinen akademischen Track Revue passieren lässt oder auch deinen Berufseinstieg, hast du mal selbst von Förderprogrammen profitiert, sei es, dass du direkt gefördert wurdest oder dass du dich an Projekten beteiligt hast, die durch Fördergelder profitiert haben?
Auf jeden Fall. Also ganz klassisch war ich auch eine Erasmus-Studentin in meinem Masterstudium. Ich glaube, das war so die lebendigste Erfahrung, weil ich gemerkt habe, wie toll das ist, dass ich die Möglichkeit hatte, in eine Stadt wie Paris zu kommen, die sonst auch irgendwie unbezahlbar ist, und das dann EU-gefördert ermöglicht wurde. Ich glaube, das war für mich am eindrucksvollsten. Ich bin mir sicher, alleine in der Schulzeit waren es einige Projekte, die auch gefördert waren, teilweise EU-gefördert, teilweise bundesgefördert. Mhm. Und ich schon immer wieder das Privileg hatte, da auch von solchen Programmen auch zu profitieren.
Mhm. Wenn du da nochmal guckst, welche europapolitischen Themen würdest du sagen, liegen dir besonders am Herzen? Was kann man da, ist es vielleicht Klimapolitik, Migration, was ist, wofür brennst du besonders?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich würde auch behaupten, dass sich das so im Laufe der letzten Jahre immer wieder so ein bisschen gewandelt hat. Hat auch so viel damit zu tun gehabt, was mich gerade sonst noch so beschäftigt hat. Also als ich nach Berlin gekommen bin und mein Masterstudium hier angefangen habe, habe ich mich so ein bisschen eingeschossen auf Integration und Migrationspolitik und das dann auch mit meinem Ehrenamt hier verknüpft, was ich bis heute auch mache. Ich engagiere mich noch ehrenamtlich im Refugio in der Köln und bin da im Frauensprachcafé aktiv, immer donnerstags. Und das hat auf jeden Fall mich, glaube ich, die meisten Jahre meiner Zeit in Berlin geprägt, auch europapolitisch mitzuverfolgen, wie ja letztlich auch langsam bis hin zu, also nicht nur schwerfällig, sich Dinge zum Positiven verändern und aktuell vielleicht sogar eher wieder zum Negativen verändern. Also ein wahnsinnig frustrierendes Politikfeld, wo man sich immer erhofft hat, dass es positiven Wandel für Menschen geben kann, die hierher kommen. Den habe ich seitdem nicht so wirklich erlebt, habe mich vielleicht deswegen auch so im Ehrenamt nicht, da bin ich weiterhin dran, aber auch so vom politischen Interesse da so ein bisschen so abgewandt und bin jetzt auch ein bisschen jobbedingt viel näher dran an Klima- und Umweltthemen. Hat damit zu tun, dass ich hier in meiner Rolle als EU-Beauftragte angesiedelt bin in einer Organisationseinheit Klima und Internationales. Und automatisch, genau, durch diese Vermengung auch dieser beiden Themen in unserer Organisationseinheit einfach sehr viel an Klimaschutz- und Anpassungsthemen dran bin, in die Richtung auch nach Fördermitteln suche und generell einfach mehr mitbekomme und mich vielleicht auch dadurch automatisch damit mehr auseinandersetze und interessiere.
Ja, sehr schön. Wenn ihr mehr über Carlottas Tätigkeit in Neukölln hören würdet, würden wir das hier unter dem Podcast verlinken.
Friedrichshain-Kreuzberg, muss ich kurz noch korrigieren.
Ich dachte, du hättest gesagt im Refugium Neukölln.
Ah, okay,
genau.
Ja klar, das Ehrenamt ist in
Neukölln. Ich biete dir an, wir verlinken das hier unter dem Podcast. Jeder, der den Podcast fertig gehört hat, darf dann draufklicken und kommt dann zu deinem Ehrenamt. Wenn du dafür Werbung machen möchtest.
Gerne.
Dann machen wir das so. Man hört das immer so, wenn man so junge Leute interviewt, es gibt ja diese Sinus-Umfragen, wie blickt ihr in die Zukunft und so. Viele Jugendliche, junge Menschen blicken ja eher aktuell, eher pessimistisch vielleicht in die Zukunft. Was glaubst du, welche europapolitischen Herausforderungen siehst du aktuell als besonders drängend, die man aktuell angehen müsste?
Ich glaube, so ein fast schon übergreifendes Thema, was sich auf europäischer Ebene, aber bestimmt auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten abspielt, und das sagen ja auch diese aktuellen Umfragen, ist, dass es wahnsinnig viel Ungleichheit gibt. Und Ungleichheit als Treiber für Ängste. Also ich glaube, so die größte Angst ja bei jungen Menschen, so habe ich es aktuell mitbekommen, ist Altersarmut. Und das war, glaube ich, ein Studienergebnis in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern ganz ähnlich aussieht. Also ja, Angst vor der Zukunft, was eigentlich erstmal sehr traurig ist, weil junge Menschen sollten Lust haben auf die Zukunft.
Absolut.
Und auch das Gefühl haben, dass sie etwas bewirken können und verändern können. Heißt für mich, das ist so ein bisschen so der Treiber, glaube ich, von vielen Themen, die irgendwie angegangen werden müssen. Also jetzt kann man sich die Frage stellen, wodurch wird Ungleichheit verstärkt? Und da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Ansatzpunkte. Also Klimaschutz ist total wichtig, um dafür zu sorgen, dass wir in einer Welt leben, die noch bewohnbar ist. Und letztlich wird sich auch da wieder bemessen, die Menschen, denen es besser geht, denen wird es auch unter erschwerten Bedingungen besser gehen. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, und das ist auch, sehe ich auch als Verantwortung eines starken Europas, mit dem Rechtsruck umgehen zu lernen. Es ist, glaube ich, schwierig, ihn total aus unseren Gesellschaften herauszubekommen. Dafür hat er sich zu stark eingenistet, aber da auch immer wieder für ein starkes und demokratisches Europa aufzutreten und sich auch zusammenzuschließen und auch Mitgliedstaaten zu sanktionieren, die dem halt nicht folgen, finde ich auch sehr wichtig für eine wertegeleitete Europäische Union.
Ja, weil du gerade ansprichst, politisch rückt vieles nach rechts. Weißt du, was vor 10 Jahren war am 16. Juni? Heute vor zehn Jahren. Wir zeichnen also heute am 16. Juni auf.
Okay, 16. Juni 2015.
Genau.
Das könnte ja einen Brexit-Bezug haben. Sie sind zumindest ausgetreten 2016. Vielleicht gab es da schon erste Umfragen. Ich sehe aber hier noch keine positive Reaktion. Das war 2015.
Da ist Trump im Trump Tower die Rolltreppe heruntergefahren und hat seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir leben seit 10 Jahren in seiner Wirklichkeit, was den Rechtspopulismus angeht. Und wenn man sich aktuell mal diese ganzen Straßenschlachten Los Angeles, San Francisco anguckt, wo er da wirklich versucht, die Migranten da zu fangen, das ist jetzt einfach so mit 10 Jahre Vorlaufzeit, wo ein Volk wirklich drauf dressiert wurde, diese Menschen wirklich da ja, festzunehmen oder aus dem Land zu werfen oder so. Von daher ist das heute so ein, für mich irgendwie so ein Tag, so 10 Jahre Trump irgendwie. Mhm. Und ich weiß halt noch, aus meiner eigenen Sicht, zu Beginn hat man eher darüber so gelacht, und dann ist das jetzt einfach heute aktuell ja, das Faktum, mit dem wir auch in Europa ja umgehen müssen. Und, ich habe dann nochmal geguckt, im Juni 15 waren die Prognosen für die Alternative für Deutschland bei 4%. Und es gab dann Berichte, die gesagt haben, ja, okay, die verschwinden bald, die zerstreiten sich jetzt mit Führungsstreitigkeiten. Und 10 Jahre weiter sieht es halt einfach komplett anders aus. Ich würde mit dir ganz gerne noch einen Blick in die Zukunft richten, damit es jetzt nicht so pessimistisch schließt. Was glaubst du, wenn du so mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft blickst, wo würden wir da stehen, europapolitisch, was vielleicht auch die europäische Integration angeht? Du hast gerade den Brexit angesprochen. Glaubst du, es treten noch weitere Staaten aus oder kommen noch hinzu? Was denkst du, wo wir dann da stehen werden?
Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, würde ich mir so ein bisschen anschauen, was sind denn die Menschen, die in diesem Zeitraum, also die zu diesem Zeitpunkt auch eine Rolle spielen und auch Entscheidungen treffen. Das heißt, ich gucke mir quasi zur Beantwortung deiner Frage so ein bisschen die jungen Menschen an, die ich so kennenlerne, und habe da eigentlich ganz viel Vertrauen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir positiv enden wollen, sondern ich erlebe ganz viele engagierte, auch kluge Menschen, die Dinge verbessern wollen. Also auch in meiner Tätigkeit hier im Bezirk treffe ich immer wieder auf sehr viele junge Personen mit ganz tollen Ideen und auch mit einem großen Einsatzvermögen und auch einem großen, wie sagt man das, also Realismus. Also sie sind sich vielen Problemen sehr bewusst, sie sind wahnsinnig informiert, also auch ein Informationsstand, den ich so, glaube ich, in meiner Generation noch gar nicht kannte. Vielleicht muss man sich in der aktuellen Weltlage auch besser und mehr mit Themen auseinandersetzen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass diese Menschen in, was hattest du gesagt, 20 Jahren?
5 oder 10 Jahre.
5 oder 10 Jahre, also gar nicht so weit weg.
Ja.
Dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt vielleicht ihren Beruf aufnehmen oder auch sich entscheiden, einen Weg einzuschlagen, dann habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, es wird erkannt, wo wir gerade nicht weiterkommen. Das schlägt sich nicht unbedingt immer in Wahlergebnissen nieder, das stimmt. Viele junge Menschen haben auch rechte Parteien gewählt. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa. Aber es gibt auch ein sehr, sehr starkes Gegengewicht, dem ich sehr viel zutraue.
Mhm. Hast du zum Schluss vielleicht noch einen Ratschlag für junge Menschen? Was würdest du denen raten? Wo kann man oder wie kann man sich europapolitisch engagieren, wenn man das möchte?
Ich möchte, glaube ich, gar nicht zu sehr von meiner eigenen Biografie ausgehen. Ich finde aber dennoch, dass es total viel Sinn macht, sich lokal europäisch zu engagieren und dafür halt auch so Vereine wie die Europa-Union ganz tolle Startpunkte sind, weil da aus unterschiedlichsten Generationen Menschen zusammenkommen, die erstmal an die gleiche Idee glauben, und zwar, dass ein starkes Europa eine gute Idee ist. Und ich finde, dass man in Gesprächen und Begegnungen mit diesen Menschen auch meistens selbst ganz viele Ideen entwickelt, wo es hingehen kann, was man machen kann. Manchmal gründet man mit einer Gruppe von diesen Menschen dann eine eigene AG oder überlegt sich ein ganz eigenes Projekt, gesondert von einem Verein. Das weiß man gar nicht vorher. Also ich glaube, dieses ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben, offen sein und vielleicht einfach mal zu Treffen gehen, das können auch in anderen Städten und Orten und Kommunen andere Vereine sein, die vielleicht gar nicht auch immer einen direkten im Namen Europa tragen, sondern vielleicht einfach auch Mitglieder haben, die Lust haben, sich für Europa zu engagieren. Und das kann ja so unterschiedlich sein. Das kann sein, dass man irgendwie sich für Kultur interessiert und dann eine europäische Filmnacht organisiert. Das kann ein sportliches Event sein. Das muss, glaube ich, auch gar nicht immer Politik sein. Und das finde ich so wichtig. Also man muss sich nicht, also europapolitisches Engagement für mich hat nicht nur etwas mit politischem Engagement zu tun, sondern kann sich in so vielen unterschiedlichen Weisen ausdrücken. Und deswegen, wenn man sich nicht besonders politisch fühlt, kann man trotzdem ganz stark europäisch sein und sich engagieren. Und vielleicht findet man dann einfach seinen eigenen Zugang über ein anderes Interesse, was man sowieso schon hat.
Wow, was für ein starkes Plädoyer für Europa. Nochmal zum Schluss, liebe Carlotta, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns mal diesen Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg bei deiner weiteren politischen, europapolitischen, muss man ja sagen, deiner politischen Tätigkeit. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke auch an dich.